Nachtschatten Reloaded. Der Podcast über Drogen und Nachtleben von Sonar, Safer Nightlife Berlin.
Ich freue mich doch, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Nachtschatten. Der Podcast bzw. euer Kompass für Safer Use, Clubkultur und mentale Gesundheit im Berliner Nachtleben. Mein Name ist Jessie und in dieser Folge sprechen wir über ein Thema, das ja oft im Verborgenen bleibt. Aber es ist längst Teil der urbanen Realität. Die Rede ist von Chemsex, also Sex unter dem Einfluss bestimmter Substanzen. Vor allem in einer Stadt wie Berlin, ja mit ihren vielfältigen Szenen, der offen gelebten Sexualkultur und natürlich auch dem leichten Zugang zu illegalisierten Substanzen, ist es, denke ich, wichtig, offen über Risiken, Dynamiken und Schutzfaktoren zu sprechen. Wir haben über Chemsex schon mal im Jahr 2021 eine Folge produziert. Hört da gerne rein. Damals noch mit Andrea und dem veranstaltenden Balu. Aber seither ist ja viel passiert. Und deshalb wollen wir nochmal auf das Thema draufschauen, warum Chemsex für manche Menschen ja reizvoll ist, welche gesundheitlichen und psychischen Herausforderungen damit einhergehen und natürlich auch, was es braucht, um einen selbstbestimmten und informierten Umgang mit dem Thema zu finden. Neben August haben wir dazu natürlich einen echten Experten zum Thema, Michael Kraus. Vielleicht stellst du dich selbst kurz vor.
Ja, hallo in die Runde. Genau, mein Name ist Michael Kraus. Ich arbeite als Berater und Therapeut bei der Schulenberatung Berlin. Vielleicht zu meinem beruflichen Background. Ich habe einen Master in Sozial- und Sexualpädagogik und bin anerkannter Suchttherapeut. Und arbeite mittlerweile seit tatsächlich 10 Jahren bei der Schulenberatung und habe ein relativ breites Arbeitsspektrum, was die Sucht angeht. Von präventiven Ansätzen als Berater im Drug-Checking über offene Beratungsangebote, kontrollierte Konsumangebote und als Therapeut in der abstinenzorientierten Suchttherapie mit Schwerpunkt auf Chemsex.
Oh, mit Schwerpunkt auch noch auf Chemsex. Daran kann man sehen, es ist tatsächlich kein Randphänomen mehr. Aber ich würde sagen, wir starten mal ganz basic. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt. Chemsex ist so ein bisschen sexualisierter Substanzkonsum. Aber vielleicht magst du es noch mal detaillierter erklären.
Genau, wir definieren Chemsex als eine Form des sexualisierten Substanzkonsums. Also sexualisierter Substanzkonsum findet ja relativ breit statt und ein Phänomen in diesem Bereich benennen wir als Chemsex. Was genau benennen wir dabei? Also einmal der Konsum von chemischen Substanzen, die Chems genannt werden in dem Bereich, deswegen Chemsex, die sexuell stark enthemmt wirken, lustfördernd und die Libido steigernd sind. Und genau, vielleicht auf die einzelnen Substanzen können wir später nochmal genauer eingehen. Wir definieren auch relativ klar, um welche Substanzen es geht. Chemsex ist ein Phänomen, das wir vorwiegend noch bei Männern, die Sex mit Männern haben, sehen. Vor allem in der Schwulen-Community, hauptsächlich nicht nur, es breitet sich aus, aber die Hauptzielgruppe, die noch in den Beratungsstellen, an den Hilfsangeboten ankommt, sind vorwiegend MSM-Menschen. Und was ist der Unterschied zum sexualisierten Substanzkonsum? Es ist kein beiläufiger Konsum von Alkohol und Drogen und es passiert dann Sex, sondern der Sex und der Konsum sind gezielt miteinander verabredet und verknüpft. Also man trifft sich explizit, Sex zu haben und dabei Substanzen zu konsumieren. Und das steht sozusagen im Fokus. Nicht das Party machen, nicht das Feiern gehen, nicht das, was auch immer die Gründe für Konsum sind, sondern explizit der Sex und die Steigerung des sexuellen Empfindens.
Michael, ich kann dir sagen, als Cis-Frau, es wird zwar immer gesagt, das sei so, na, du hast eben auch gerade gesagt, im MSM-Kontext, Berlin ist eine sehr sexpositive Stadt. Ich kann dir versprechen, also vielleicht, man ist ja immer sehr in seiner Bubble, ne? Und dann guckt man vielleicht nicht nach rechts und nach links und vielleicht vielleicht werden eure Beratungsangebote auch vorwiegend von männlich gesprochenen Menschen irgendwie in Anspruch genommen. Aber ich glaube, wenn ich mir hier in Berlin, wie gesagt, das ist fast jede Party Sex positiv und auch, was du gerade gesagt hast, auf den Dating-Apps, beobachte ich zunehmend das Phänomen, dass Substanzkonsum und Sex gerne vermischt werden. Es hat ja auch Tradition, ne? Also früher hat man sich vielleicht so mit Alkohol, hast du ja gerade genannt, ein bisschen, weiß ich nicht, einen angetrunken, um sich auch Mut zu machen oder vielleicht eher das auszuleben, was man ausleben möchte. Jetzt greift man vielleicht auch zu anderen Substanzen, aber du hast ja eben gerade schon gesagt, es ist mehr als nur das High-Sein, Berauscht-Sein und dann passiert halt Sex, sondern es ist gezielter, ne?
Genau, es ist gezielter und ich wollte es gar nicht vielleicht ergänzen, gar nicht exklusiv für unsere Zielgruppe machen. Es ist einfach, glaube ich, noch eine Mehrheit, wo das vorkommt und ich wollte das gar niemand irgendwie absprechen, sondern uns ist auch durchaus bewusst, genau, die Zielgruppen erweitern sich, aber trotzdem machen wir noch so eine klare Abgrenzung. Ich kann ein Beispiel zu deiner Frage geben, genau, so ein klassisches Beispiel von sexualisiertem Substanzkonsum ist, ich gehe in einen Club, sexpositiven Club, feier, tanze, habe mit Leuten Kontakt, konsumiere und verschwinde dann auf Toilette im Darkroom und habe auch Sex. Das würden wir als sexualisierten Substanzkonsum bezeichnen, aber nicht als eine Form von Campsex, weil man eben nicht die bewusste Planung vorher gemacht hat, weil man nicht, im Regelfall gehen wir davon aus, dass Campsex noch an privaten Ort stattfindet. Man verabredet sich in Wohnungen, an speziellen Orten, in Gruppe, also im Regelfall sind es mehrere Leute, bis eine Großgruppe, die sich dort treffen. Über mehrere Tage geht im Regelfall dieses Phänomen. Deswegen, genau, wir machen da noch so ein bisschen die Unterscheidung. Es ist nicht spontan, es ist über spezielle Apps, wie du genannt hast, Dating-Apps, Tinder, Grindr. Es gibt explizite Apps für Campsex, Buddy und so weiter. Genau, da würden wir sozusagen die künstliche Trennung machen. In der Lebensrealität ist mir durchaus klar, dass es Überschneidungen und Vermischungen gibt und dass es dass man den Begriff auch mittlerweile viel, viel breitflächiger nimmt, als er mal zu Beginn vor mittlerweile 15 Jahren mal definiert wurde.
Ich frage, also du hast ja selber gerade gesagt, das ist kein ganz neues Phänomen, aber ich habe ja auch gesagt, 2021 hatten wir schon mal über das Phänomen gesprochen. Damals war man der Meinung, es kommt gerade so als Hype auf. Denkst du, also vielleicht kannst du das mal einordnen, wie ist so die Entwicklung?
Genau, ich glaube, es ist einmal sozusagen wie du so schön sagst, ist einmal die gelebte Praxis und einmal sozusagen, wann haben wir das definiert? Ich würde sagen, solange es queere oder generell Clubkultur gibt, wurde konsumiert und solange konsumiert wurde, hat auch Sex stattgefunden und es gab sexpositive Orte in der queeren Community. Also ich glaube, in irgendeiner Form, dass es die Verbindung Sex und Drogen gibt, die gibt es schon Jahrzehnte. Das ist kein neues Phänomen. Was wir schon neu sehen, ist dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses abgegrenzte Phänomen Chemsex. Ich würde es so, vielleicht wenn man bei uns so die Beratungshistorie im Haus anguckt, dann kann man so sagen, vor ungefähr 10, 12 Jahren kam dieses Thema explizit und gehäuft auf, da wo wir zum ersten Mal sozusagen vor einer Welle, die es vor einem Phänomen stammten und damit umgehen mussten, aber es noch gar keine so guten Angebote gab. Also genau, dort vor ungefähr 10 Jahren hat dieses Phänomen bei uns explizit stattgefunden. Das Hilfsangebot in Berlin war so ein bisschen überfordert und man hat versucht, Hilfsangebote zu schaffen. Man kann das auch so ein bisschen einordnen, wieso das um diese Zeit so stark dieses Phänomen uns erreicht hat. In London war das so ein bisschen die Welle früher, bei uns kam die ein paar Jahre später. Mit Sicherheit haben das so Themen zu tun, wie zum Beispiel Online-Dating. Also es gab einen großen Boost. Online-Dating-Formate haben stattgefunden. Es gab diese neue Option, sich außer vor Ort auch online zu verabreden. Es gab neue Möglichkeiten in der HIV-Prävention. Die PrEP kam, neue Erkenntnisse und danach positive Menschen und der Nachweis sind nicht mehr infektiös. Also es gab so einige Schlüsselereignisse, die in den Jahren davor stattgefunden haben, die mit Sicherheit zu dem Phänomen beigetragen haben. Und vielleicht was Spannendes, es gab dann nochmal so, weil du 21 erwähnt hast, und was wir auch merken tatsächlich, da das waren die Jahre der Pandemie, wo tatsächlich öffentliche Orte, Clubs und so weiter eine Zeit lang der Besuch gar nicht möglich war und sich automatisch ganz viel nach Hause verlegt hat. Und da haben wir auch nochmal so einen Peak erlebt, tatsächlich kurz nach der Pandemie, dass das mit Sicherheit auch eine Rolle dazu beigetragen hat. Also sagen wir, zusammenfassend kann man sagen, Sex und Drogen, die Verbindung gab es immer schon, aber dieses Phänomen hat sich vor etwa 10 bis 15 Jahren etabliert und dann hat man das auch in den 2010er Jahren, David Stewart, ein ganz bekannter Mensch, der ganz viel zu dem Thema erarbeitet, geschrieben, geforscht hat, hatte sozusagen diese Definition, die ich am Anfang genannt habe, niedergeschrieben und definiert und dann wurde einfach viel zu diesem Thema veröffentlicht und dann wurde es, glaube ich, einfach ein populäres Phänomen.
Ein Grund, warum ich das Thema auch wieder aufgreifen wollte und was auch so ein bisschen beweist, dass es gar nicht mehr so ein Thema der queeren Community ist. Ich wollte es da auch ein bisschen rausholen, weil manchmal ist der Begriff, er wird sehr moralisch vielleicht auch ein bisschen problematisierend eingesetzt. Und ich will jetzt nicht nur sagen, dass da mit einem Zeigefinger auf eine Gruppe gezeigt wird, sondern The Berlin Mag fragt, hat Berlin ein Chemsex-Problem? Wie würdest denn du die Frage beantworten?
Ich würde sagen, nein, Berlin hat kein Chemsex-Problem. Chemsex findet in der Stadt statt, mit Sicherheit auch bei der einen oder anderen Person problematisch, aber nicht bei jeder Person. Ich würde erstmal sagen, Chemsex ist erstmal kein, wie wir uns es oft begegnet, kein Party-Lifestyle, Substanzproblem, sondern ist erstmal Teil der Community, wo das ja auch einen Sinn hat tatsächlich in der Community. Deswegen ist es auch gar nicht so schlimm, wenn man das auch als Phänomen hauptsächlich in der queeren Community definiert, weil in diesem Phänomen zeigen sich queere Biografien, der Umgang mit Körper und Lust, der Wunsch nach sexueller Befreiung. Es geht um Zugehörigkeit, also es hat ja auch den Zweck, dass es einen guten Zweck, dass es stattfindet. Deswegen mit Sicherheit auf deine Frage, es gibt Leute, die Probleme mit Chemsex haben, aber Berlin hat kein generelles Chemsex-Problem.
Dann lass uns jetzt mal über die Substanzen sprechen, die gerne für Chemsex konsumiert werden. Gibt es da Substanzen, die besonders geeignet sind oder vielleicht auch welche, die weniger dafür geeignet sind? Was wird da so gern genommen?
Genau, wir definieren so ein paar Substanzen als gängige, klassische Chemsex-Substanzen. Vielleicht kann ich mal die durchgehen. Einmal Methamphetamin, Crystal Meth, hat den Nutzen, es steigert die sexuelle Lustfähigkeit, es enthemmt, ist sexuell stimulierend, macht niedriges Schmerzempfinden. Also alles Eigenschaften, die sozusagen der sexuellen Handlung dienen. Ein Phänomen, das uns am Anfang sehr häufig begegnet ist bei dieser Substanz, ist, dass es in diesem Kontext auch häufig intravenös gebraucht wurde und das sozusagen zum Chemsex-Akt dazugehört, dass man zusammen Crystal Meth IV konsumiert. Dann eine zweite Substanz ist GHB, GBL, kurz Qi in der Chemsex-Szene und generell wirkt enthemmend, stark sexualisieren und nutzt auch dem Akt. Und hier ist vielleicht das Spannende, wo wir später nochmal drauf eingehen. Genau, es gibt durchaus ein Risiko bei der Dosierung, also es ist riskant bei der Dosierung. Also es gibt ein paar Dinge, auf die man achten muss. Und eine dritte Substanz, die uns aktuell relativ häufig begegnet, was auch zum Beispiel Projekte wie das Drug-Checking zeigen, ist Mephedron und die ganzen Derivate, die im Umlauf sind, also 4-MMC, 3-MMC, 2-MMC, ein Upper, der sexuell enthemmt wirkt, steigert das Selbstvertrauen, die Libido, macht euphorisch und empathisch, also alles auch Eigenschaften, die nützlich sind. Das sind so die klassischen Substanzen und am Rande kommen genau, werden auch andere Substanzen, Ketamin, Kokain, Poppers natürlich auch verwendet. Und ein neues Phänomen, das wir in der Beratung und das hören wir auch von anderen Einrichtungen verwendet wird beim Chemsex, auch in anderen Kontexten, ist Monkey Dust, das uns gerade neu begegnet.
Wer wissen möchte, was Monkey Dust ist, natürlich haben wir auch dazu eine Folge produziert. Hört da gern rein. Wen wir heute noch nicht so oft gehört haben, das ist August. Und dich möchte ich jetzt fragen, das Ganze klingt nach einem ziemlichen Cocktail. Also ich würde sagen, wir reden hier nicht von Monokonsum, sondern von unnormal stabilem Mischkonsum. Wie sieht es praktisch aus? Wird da viel kombiniert? Könnt ihr da vielleicht auch etwas zu sagen, August?
Also da ist natürlich Michael, dadurch, dass er auch nochmal ganz anders im Projekt Drug-Checking arbeitet, kann dazu auch nochmal mehr sagen. Aber auf jeden Fall, Mischkonsum ist ein großes Thema. Mischkonsum, das wissen wir, oder aus verschiedenen Folgen und auch zu den Substanzen, die Michael gerade aufgezählt hatte. Also Crystal Meth, G, Mephedron haben wir auch viele Folgen. Da macht es auch Sinn, sich immer wieder zu updaten und nachzulesen. Und an sich kann ich nur immer die Formel aufrufen. Monokonsum ist immer besser als Mischkonsum. Sozusagen testet eine Substanz vorsichtig heran, also testet eine Substanz. Wenn ihr die gut kennt, könnt ihr die zweite dazu nehmen, wartet mit nachlegen, bis sich die volle Breite, die volle Wirkung entfaltet und passt mit dem Mischkonsum aus. Also jetzt hier zum Beispiel bei den Substanzen, die Michael aufgezählt hatte, was er auch meinte, ist es auf jeden Fall gut beim Thema G zu gucken, mit was kombiniere ich das. Also Alkohol und G, also Downer und Downer, keine gute Idee. Genauso muss man schauen, inwiefern man Upper und Downer konsumiert und muss halt aufpassen, dass die eine Substanz den Upper-Effekt nicht erstmal abschwächt und wenn das Downer weg ist, sich voll entfaltet. Genau. Und ich fand es auch nochmal spannend zu hören, weil gerade Mephedron ist im Drug-Checking ja auch eine der Substanzen, die wir fast am meisten entgegengenommen haben, auch schon in diesem Jahr, jetzt so nach 6 Monaten oder ja fast 7 Monaten zeichnet sich das ab. Das ist roundabout 20% der Proben, der angenommenen ausmacht und auch viele Warnungen wegen Falschdeklaration tatsächlich wir deswegen rausgeben.
Michael, jetzt von der Wechselwirkung zwischen den Substanzen mal ganz abgesehen, was ist denn vielleicht auch bei den Wechselwirkungen zu beachten? Weil du hast gerade PrEP schon genannt, ne? Oder Potenzmittel, andere Medikamente. Kannst du dazu vielleicht noch kurz was sagen?
Genau, das wollte ich auch noch ergänzen zu dem, was Augustine gesagt hat. So, ich glaube, bei Chills, wie wir Chemsex-Sessions nennen, die über mehrere Tage gehen werden, werden ja auch andere Dinge eingenommen. Also die Erektion lässt nach, es werden Potenzmittel eingenommen, möglicherweise andere Medikamente, die PrEP als Safer-Sex-Strategie. Das sind alles auch Medikamente, die eine Wirkung auf den Körper haben, die mit unterschiedlichen Substanzen in Wechselwirkung gehen können. Beispiel Potenzmittel und Poppers, tatsächlich beides blutdrucksenkende Substanzen können auch auf den Kreislauf gehen. Deswegen macht es total Sinn, sich vorher, wie August gesagt hat, sich vorher einfach zu informieren, gegebenenfalls mit dem Arzt reden. Es gibt mittlerweile echt viele Ärzte, Ärztinnen, die sich mit dem Thema gut auskennen. Ich habe das und das Medikament, ich nehme die PrEP. Welche Wechselwirkungen muss ich beachten? Also ich glaube, es macht total Sinn, sich dort im Einzelnen individuell zu informieren.
Jetzt hattest du schon ein bisschen erklärt, für wen Chemsex ein Thema ist, ne, weil es auch gerade die Interaktion erleichtert. Du hast auch schon gesagt, du denkst nicht, dass Berlin ein Chemsex-Problem hat. Aber du hast schon angedeutet, es gibt problematischen Chemsex. Kannst du darauf vielleicht noch ein bisschen eingehen? Wann kann man denn sagen, dass Chemsex beginnt, problematisch zu werden?
Genau, also vielleicht erstmal genau allgemein könnte man sagen, Chemsex dient ja erstmal dazu, sexuelle Interaktionen zu erleichtern, zu intensivieren und sexuelle Hemmungen abzubauen. Das hat mit Lust und Zugehörigkeit zu tun, aber auch mit Charme und Selbstwert. Also genau, und die Zielgruppen haben wir besprochen schon, wo es stattfindet. Und deswegen würde ich nicht sagen, Berlin hat ein Chemsex-Problem, sondern würde es individuell betrachten und würde sagen, es fängt an, individuell problematisch zu werden, wenn es auf mein Leben negative Auswirkungen hat im Bereich auf meine Sexualität, auf meine Psyche, auf meine körperliche Gesundheit, auf mein soziales Leben. Also vielleicht kann ich ein paar Beispiele geben, was mir so in der Beratung begegnet, als Aussagen mit Aussagen, mit den Leuten, Menschen in die Beratung kommen. Zum Beispiel, ich kann nur noch Sex mit Substanzen, aber nicht mehr ohne haben. Ohne Substanzen verspüre ich keine Libido mehr, habe keine Lust mehr, Sexualität zu erleben. Auf der psychischen Ebene, ich leide verstärkt unter Depressionen, Ängsten oder was uns auch begegnet, Psychosen, vor allem bei IV, Crystal Meth Konsum, aber auch so Dinge im Alltag. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu erholen. Die Regenerierungsphasen werden immer länger. Ich vernachlässige Freundschaften außerhalb der Chemsex-Szene. Ich muss mich häufiger auf Arbeit krank melden. Ich habe finanzielle Sorgen. Also es gibt, glaube ich, so ganz viele individuelle Themen, die für persönlichen Anzeigen sein können, dass der Chemsex und nicht mehr im Gleichgewicht ist mit meinen Wünschen und Vorstellungen.
Habt ihr da bei euren, also gehört zu eurem Beratungsangebot auch, weiß ich nicht, so ein Selbstcheck oder ein Chemsex-Check? Habt ihr sowas?
Wir haben sowas. Unsere Kolleginnen vom Checkpoint am Hermannplatz, Checkpoint Berlin, haben einen ganz schönen Selbsttest entwickelt. Der heißt ein Chemsex-Check. Und dort kann man auf so einer Grafik, das sind ganz viele Beispiele gegeben, und auf dieser Grafik kann man rausfinden, wo stehe ich gerade selber mit meinem Konsum, mit meinem Chemsex, und kann für sich definieren, wo will ich eigentlich stehen. Und das kann man dann ganz schön bildlich machen, und dann kann man so vergleichen, meine Lebensrealität, passt sie noch überein mit meinen Vorstellungen, Wünschen, die ich habe, oder gibt's da schon Abweichungen und ich muss in irgendeiner Form in die Handlung kommen.
Und wenn ich jetzt merke, dass ich vielleicht etwas verändern möchte, was kann ich tun oder an wen kann ich mich wenden? Das ist ja auch irgendwie so ein sensibles Thema. Also ausschließlich an euch, oder hast du da noch andere Empfehlungen?
Ich habe ganz viele Empfehlungen. Vielleicht ich kann bei uns im Haus anfangen als Eigenwerbung und dann natürlich auf ganz Berlin eingehen. Genau, wir hier bei der Schwulenberatung, wie ich anfangs schon gesagt habe, wir bieten sozusagen ein relativ breites Spektrum der Suchthilfe an, von Prävention durch unser Projekt Sidekicks, wo man sich informieren, beraten lassen kann. Und wir sind Teil des Drug-Checkings-Projektes, wo man Substanzen abgeben kann, aber auch, wo auch SozialarbeiterInnen arbeiten, wo man eine erste Beratung bekommen kann. Wir hier haben offene, zieloffene Suchtberatung, offene Suchtgruppen, Gruppen für kontrollierten Konsum, auch mit Chemsex-Muster, bis hin zu Menschen, die einen Abstinenzwunsch haben und gern eine Suchttherapie, eine Suchtreha machen wollen, bieten wir an bei uns im Haus. Das Erfreuliche ist, in Berlin gibt es mittlerweile ein echt gutes Hilfenetz von Selbsthilfegruppen wie CMA, Crystal Meth Anonymous, wo man relativ einfach hingehen kann, wie bei anderen Einrichtungen. Manometer hat unterschiedliche Chemsex-Gruppen mit unterschiedlichen Zielen, Abstinenz, kontrollierter Konsum, Schwerpunktärztinnen, queere Schwerpunktärztinnen haben sich diesem Thema angenommen, sind gute Anlaufstellen. Es gibt eine Reha-Klinik, die sich spezialisiert hat auf Chemsex. Es gibt Eingliederungshilfeprojekte wie Salida, die sich spezialisiert haben auf dieses Thema. Also tatsächlich gibt es echt viele gute Angebote in der Stadt. Ich finde, da gibt es eine... Entschuldigung.
Nee, ich habe dir jetzt einfach dazwischen gequatscht, Michael, weil mich als Frau, ich frage mich da immer, ich merke schon, wenn ich einen STI-Test einfach nur machen möchte, Wir haben da, ihr als queere Community, ihr seid da aufgeklärt, ihr habt jahrelang für eure Rechte eingetreten und ich als Frau habe wirklich verloren. Gibt es diese Angebote auch für mich?
Leider ist es ein Stück weit noch die Realität tatsächlich genau. Die queere Community ist dort besser aufgestellt, aber viele Angebote gibt es auch für die nicht-queere Community, SCI-Tests. An vielen Orten ist es keine Voraussetzung bei den AIDS-Hilfen, zum Beispiel, dass man queer sein muss und kann dort einen STI-Test machen.
Ich frage nämlich deshalb, weil beim letzten STI, ich wurde falsch getestet von meiner Gynäkologin, dann bin ich hier am Hallischen Tor, ne? Gibt's eine sehr gute Praxis. Mhm. Und dann hat der queere Arzt hat gelacht und meinte, arme Maus, ja, ich beobachte das immer häufiger, dass Frauen wirklich schlecht beraten werden und wirklich schlecht gesundheitlich versorgt werden. Und deshalb frage ich immer, gibt's dieses Angebot auch für Frauen? Und genau, das war jetzt mir noch eine Herzensangelegenheit. Wie ist denn die Auslastung bei den Angeboten? Sind die sehr doll ausgelastet? Belastet oder kriegt man da leichten Platz?
Genau, ich wollte gerade sagen, ganz flapsig schön wäre es, aber wahrscheinlich ist es die Antwort. Leider ist in Berlin wie in ganz vielen anderen Bereichen, auch in diesem Bereich, die Nachfrage viel, viel, viel höher als das Angebot. Also als Beispiel, möchte man eine spezialisierte Chemsex-Therapie machen und abstinent leben, muss man durch ein Antragsverfahren und eine Wartezeit für den Platz von mehreren Monaten, halbes Jahr, noch länger. Also
genau, wobei es natürlich auch so Angebote gibt, zum Beispiel wie Selbsthilfegruppen, wo man schneller rein kann, oder? Oder gibt es da längere Wartelisten?
Genau, das wollte ich dann auch noch ergänzen. Da guter Einwand, so August. Genau, es gibt Angebote, wo es längere Wartezeit gibt, aber es gibt offene Angebote, offene Suchtgruppen, Selbsthilfegruppen, offene Sprechstunden beim Checkpoint für STI-Beratung, Drug-Checking, offene Sprechstunde, wo man sich anstellen kann. Also es gibt auch ein Teil der Angebote ist auch relativ einfach zu erreichen und trotzdem kommen alle Angebote, glaube ich, am Ende an die Kapazitäten. Mhm. Ich glaube, ich sage das eher, weil mein Wunsch ist, dass einfach das Angebotsspektrum generell einfach noch viel, viel weiter ausgebaut wird und dass es gar keine Themen mehr sein müssen irgendwie, dass Personen sagen müssen, nur weil ich dieser und dieser Zielgruppe nicht angehöre, ist es für mich viel schwieriger, ein Angebot zu bekommen. Das ist eine zufriedenstellende Situation.
Oder halt im Vorfeld so gut informieren die Leute darüber, dass es gar nicht erst problematisch wird. Jetzt wurde hier viel von Abstinenz geredet, ne? Also ich zum Beispiel wäre an Abstinenz nie interessiert, aber immer sicherer zu gestalten. Gibt's denn da auch Angebote für Menschen, die jetzt sagen, oh, Abstinenz, weiß ich nicht, für immer ist eine lange Zeit. Wie sieht's denn mit sicherer gestalten aus?
Genau, es gibt die klassischen Präventionsangebote, zum Beispiel Sidekicks als Präventionsprojekt, die auch ganz viel im Bereich Chemsex machen. Das Drug-Checking kann man nutzen, um vorher seine Substanzen testen zu lassen. Es gibt Angebote bei uns, bei anderen Einrichtungen, Manometer zum Thema kontrollierten Konsum, auch im Chemsex-Kontext. Also es gibt auch Angebote. Genau, abstinenzorientierte sollte nur ein Beispiel sein. Ich wollte kein Paradigma hier loswerden, sondern das einfach nur als Beispiel rausgreifen. Aber ich würde sagen, es gibt für alle Entscheidungen gibt's Angebote.
Mhm. Ich will nochmal, weil ich frage mich so ein bisschen, diese These mit hat Berlin ein Chemsex-Problem. Ist das vielleicht auch, weil es Angebote bekommt, dass sie gut genutzt werden? Also dass sie sozusagen durch gute Prävention, dass sich Leute auch wegen frühzeitiger bei euch melden, auf euch zukommen? Also kann man jetzt, also muss es ein ganz großes Thema sein? Kann man sich mit kleineren Fragen auch an euch wenden?
Oder weil auf Dating-Apps niemand mehr Sex ohne Substanzen haben möchte? Weiß man nicht, ja, was da der Parameter war. Aber es ist eine spannende, also welche Entwicklung beobachtest du da? Zunehmende Angebote, immer alle gleich ausgebucht, Michael? Wie sieht es so aus?
Also Das ist ein spannender Gedanke, August. Also ich würde sagen, ja, es gibt mittlerweile ein gutes Angebotsspektrum und es ist gut ausgebucht und vielleicht trägt es dazu bei. Und aber manchmal ist mein Gefühl, auch diese These kommt daher, weil es einfach weil es ein Thema ist, das man gern dramatisiert, vor sich herträgt. Spannenderweise, diese Aussage hören wir ganz oft in der Beratung irgendwie. Kein Mensch sucht mehr Sex ohne Substanzen. Das wäre ein generelles Phänomen. Vielleicht ist es auch nur, wo gucke ich hin? So, wenn ich nur auf Dating-Apps gucke, dann ist es vielleicht so. Aber ich würde nicht sagen, dass es dann gesamtgesellschaftliches Berliner Phänomen ist, sondern tatsächlich, glaube ich, wenn man explizit in Bereiche reinguckt, dann wird man das auch dort finden.
Vielleicht ganz kurz, also weil sozusagen ich glaube auch, dass es in anderen Bereichen natürlich eine Rolle spielt, aber sich die sozusagen, also außerhalb der queeren Community andere nicht so dazu melden oder das gar nicht auf dem Schirm haben. Also da, wo ich das früher in meiner Beratungstätigkeit zum Thema gemacht habe, weil sozusagen durchaus passend gewesen wäre, da mal hinzugucken, war es meistens eher Chemsex, ich stehe nicht auf Haare Chem oder aber ich habe ne Sex ohne Kameras, also sozusagen überhaupt nichts mit der Begrifflichkeit erstmal anfangen zu können. Das heißt, da musste man erstmal, was sozusagen in der queeren Community durchaus selbstverständlicher ist und dadurch auch man sozusagen schneller weiß, ah ja, okay, ich kann mich dahin wenden, schneller AnsprechpartnerInnen.
Stimmt, Chemsex nicht zu verwechseln mit Chemsex vor der Kamera. Es macht auf jeden Fall Sinn, glaube ich, sich immer wieder auch auf den neuesten Stand zu bringen. Deshalb ja auch jetzt diese aktuelle Folge, das letzte Mal 2021. Das kann man nochmal auf den Tisch bringen, einfach auch, um die wissenschaftlichen Entwicklungen zu verfolgen. Und nicht zuletzt, wir wissen sie zwar alle, aber wir vergessen sie vielleicht auch gerade unter Einfluss von Substanzen immer gerne. August, walte doch deines Amtes, vielleicht ein paar Safer-Use-Strategien uns noch mit an die Hand zu geben.
Also wir können, also Michael kann mich auf jeden Fall ergänzen, weil sozusagen an sich die muss man ja bei den Substanzen erstmal die prinzipiellen Safer-Use- und Harm-Reduction-Strategien zu den einzelnen Substanzen, ne? Also sozusagen Methadon oder wie konsumiere ich Crystal Meth. Und an sich macht es für das gesamte, macht Sinn, sich überhaupt mit dem Thema Safer Sex prinzipiell auseinanderzusetzen und natürlich mit diesem gesamten Setting. Also wen nehme ich mit, was möchte ich, gibt's, wie sind Absprachen, wie kann ich das gut gestalten? Genau, und ansonsten würde ich da an Michael übergeben, weil ich glaube, ist da deutlich mehr in der Praxis drin.
Die allgemeinen Sachen, was Substanzen angeht, hast du vorhin schon aufgezählt. Genau, vielleicht so ein paar Dinge, die mir spontan einfallen, was so Chemsex-spezifische Hinweise wären, genau, einmal seine eigene Safer-Sex-Strategie zu kennen, also wie will ich Safen-Sex praktizieren, Kondom mit Leuten, die unter Nachweis sind, möchte die PrEP-Pille nehmen, das einfach vorher klar zu haben und sich dann auch vorzubereiten, also mal die Chills gehen mal über mehrere Tage, die PrEP muss jeden Tag eingenommen werden, zum Beispiel dann genügend Medikamente, Pillen und so weiter dabei zu haben. Dann, was Sex angeht, gucken, welche Praktiken möchte ich eingehen, welches Risiko möchte ich eingehen. Vielleicht so praktische Hinweise wie genügend Gleitgel dabei zu haben, um über Tage Verletzungen zu verhindern und einfach genau das Verletzungsrisiko zu minimieren. Generell sich auch vorher Gedanken zu machen, was sind meine sexuellen Wünsche und Grenzen, weil die tatsächlich, wenn man high ist und mehrere Tage dabei ist, verschwimmt es manchmal. Und dann kann es passieren, dass man über die eigenen Grenzen geht, später das vielleicht sogar bereut. Also sich vorher Gedanken zu machen, wie weit will ich gehen, was sind meine Vorhaben, was möchte ich auch nicht machen. Mhm. Vielleicht, weil wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben, vorher sind ja im Regelfall oft geplante Ereignisse, vorher Drug-Checking zum Beispiel zu nutzen und Substanzen zu testen zu lassen. Danach regelmäßig, das Thema haben wir, regelmäßig zu einem STI-Testung zu gehen, um
Aber es mit den Grenzen finde ich sogar das Allerwichtigste, weil sozusagen gerade das Enthemmende bei Substanzen ja auch dazu einlädt, über die Grenzen dann hinauszugehen und sich das wirklich und wahrscheinlich auch mit den Personen, mit denen man unterwegs ist, auch abzusprechen.
Ja, ja, voll.
Genau, das ist ein großes Thema auch so in der Beratung immer wieder, so Grenzverletzungen, die passieren, sexuelle Grenzverletzungen, die passieren tatsächlich im High-Zustand, die mir selber passieren, aber die ich auch mache tatsächlich und die ich im Nicht-High-Zustand nicht machen möchte. Und das ist, glaube ich, gut, sich tatsächlich vorher das klar zu machen. Und vorher, im besten Fall ist ja nicht immer planbar, welche Leute sind oder es kommen und gehen Leute, aber am besten auch Leute zu haben, mit denen man das vorher abspricht, die einen unterstützen können bei den eigenen Strategien, klar.
Aber das waren doch jetzt schon sehr viele Infos. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, August. Wenn ihr jetzt da draußen noch Fragen habt oder vielleicht eigene Erfahrungen mit uns teilen möchtet oder vielleicht auch einfach nur Unterstützung sucht, schreibt uns gerne eine Mail an nachtschatten@safer-nightlife.berlin. Und denkt daran, Sonar, die haben ja nicht nur diesen Podcast, die haben ja auch noch ganz viele Infos und Beratungsangebote und noch Tools rund um das Thema Safer Youth. Und das findet ihr auch auf safer-nightlife.berlin. Das war's von uns und ja, bleibt sicher, bleibt neugierig und bis zur nächsten Folge.